Kapitel 25. Es geht ums Überleben. Bisher haben wir uns hauptsächlich darauf konzentriert, wie deine Zellen Energie empfangen und weiterleiten. Damit nachvollziehbar wird, wie es in Momenten der Angst zu Energieschüben bzw. zu einer Anwesenheit von Energie kommen kann, beschäftigen wir uns im Folgenden mit der Fähigkeit deiner Zellen, Energie zu speichern. Energie speichern deine Zellen zum Beispiel, wenn du eine Orange, also das heißt Materie bzw. Energie, isst. Die Energie der Orange, in diesem Fall in Kalorien gemessen, wird von deinem Körper mehr oder weniger direkt konvertiert. Da wir durch unsere Nahrung jedoch häufig mehr Energie aufnehmen, als wir verbrauchen, wird diese überschüssige Energie eingelagert bzw. gespeichert. Dieses Prinzip gilt natürlich auch für Nahrung, die reich an Fett, Zucker, Eiweiß oder Kohlenhydraten ist. Wenn du mehr Energie aufnimmst, als du verbrauchst, wird die überschüssige Energie gespeichert. Das Resultat dieser Speicherung bemerkst du möglicherweise eines Tages an einer zu eng sitzenden Hose. Da alles aus Energie besteht, betrifft dies natürlich auch deine Nahrung. Diese enthält sowohl biochemische als auch elektromagnetische Energie, die von deinen Zellen gespeichert wird. Energie ist Energie, daher gelten stets dieselben Gesetze. Neben der biochemischen und elektromagnetischen Energie, die du über deine Nahrung aufnimmst, speichern deine Zellen elektromagnetische Energie noch in einer weiteren Form: deine Gedanken bzw. deine Erinnerungen. Wenn alles aus Energie besteht, schließt diese Tatsache natürlich deine Gedanken und Erinnerungen ein. Die Tatsache, dass deine Gedanken und Erinnerungen ganz offensichtlich vorhanden sind, ist folglich bereits ein Beweis dafür, dass deine Zellen elektromagnetische Energie speichern. Ansonsten könntest du dir ja nichts merken. Neben deinen Gedanken und Erinnerungen speichern deine Zellen noch etwas anderes: deine Eigenschaften. Das heißt, dein Selbstbild, dein Charakter, was du magst, woran du glaubst, etc. Deine Eigenschaften basieren ebenfalls auf Gedanken, also Glaubenssätzen. Und das ist nichts anderes als Information, die in deinen Zellen gespeichert wird. Somit ist es nachvollziehbar, weshalb individuelle Eigenschaften im Fall einer Herztransplantation auf den Empfänger übergehen. Die Energie dieser Information ist in den Herzzellen anwesend. Solltest du Schwierigkeiten damit haben, deine Gedanken, Erinnerungen oder Eigenschaften als Energie zu betrachten, da sie ja unsichtbar bzw. nicht greifbar sind, dann vergleiche es mit einem Röntgenstrahl. Dieser ist ebenfalls weder sichtbar noch greifbar, dennoch besteht er aus Energie. Übrigens, aus diesen Tatsachen lässt sich noch etwas anderes schlussfolgern. Energie ist gleichzeitig Information bzw. enthält diese. Die Energie deiner Gedanken, Erinnerungen und Eigenschaften enthält die Information deiner Gedanken, Erinnerungen und Eigenschaften. Das alles ist Information. Da alles aus Energie besteht, ist dies der beste Beweis dafür, dass Energie gleichzeitig Information ist. Betrachten wir das Ganze aus einer anderen Perspektive. Wenn du in deinem Garten liegst und wieder mal die Riesenspinne siehst, nimmst du lediglich die Energie des Lichts durch deine Augen wahr. Diese Energie des Lichts wird durch dein Gehirn zu Bildern zusammengefügt, die du dann als gesehenes Objekt wahrnimmst. Rein wissenschaftlich betrachtet siehst du nur Licht und einen mit Atomen gefüllten Raum. Allein der Informationsgehalt des betrachteten Objekts ist dafür verantwortlich, dass du zum Beispiel zwischen einer Riesenspinne und einem Hundewelpen einen Unterschied erkennst. Das bedeutet zwangsläufig, dass die Energie dieser beiden Tiere gleichzeitig Information ist. Wie sollte dein Gehirn denn sonst wissen, ob du gerade eine Riesenspinne oder einen Hundewelpen wahrnimmst? Das geht nur, wenn die Energie auch die Information enthält, die es deinem Gehirn ermöglicht, das Bild einer Riesenspinne und nicht das eines Hundewelpen zusammenzusetzen. Betrachte noch einen weiteren Aspekt. Wie können deine Zellen eine Wunde heilen, wenn sie nicht über die entsprechende Information verfügen, ob jetzt eine Schnittwunde am Arm oder ein Sonnenbrand zu reparieren ist? Woher wissen deine Zellen, was im Fall einer Schnittwunde oder eines Sonnenbrandes zu tun ist? Wie und woher erhalten sie die notwendigen Baustoffe, um eine Wunde zu heilen? Die einzig logische Erklärung ist, dass deine Zellen biochemische und elektromagnetische Energie, sprich Information, speichern können. Daher wissen sie im Fall einer Verletzung genau, was zu tun ist. Sie besitzen eine Anleitung und eine Anleitung ist Information. Das beste Beispiel hierfür ist deine DNA. Sie beinhaltet die gesamte Information darüber, wie und woraus dein Körper aufgebaut ist und wie er funktioniert. Abgesehen davon stellt sich die Frage, wie du eigentlich in Phasen überleben kannst, in denen du niedrige Energie erlebst bzw. nahezu keine elektromagnetische oder biochemische Energie erhältst. Wie kann dein Körper zum Beispiel eine jahrelange Depression aushalten oder tagelang ohne Nahrung überleben? Das funktioniert nur, weil dein Körper biochemische und elektromagnetische Energiereserven, das heißt gespeicherte Energie besitzt, auf die er dann zugreifen kann. Genau diese Energiereserven werden aktiviert, wenn du bei der Wahrnehmung zwar in eine niedrige Energie versetzt wirst, jedoch plötzlich einen Energieschub erlebst. Der Mechanismus dahinter ist eine weitere natürliche Eigenschaft, die du neben deinem instinktiven Streben nach Glück besitzt, dein Überlebensinstinkt. Vor tausenden von Jahren, als der menschliche Verstand noch nicht weit genug entwickelt war, um über das Gefühl des Glücks zu philosophieren, war der primäre Antrieb des Lebens eher auf das Überleben als auf das Erreichen von Glück gerichtet. Das Leben drehte sich darum, Nahrung zu finden und sich vor den Gefahren der Natur zu schützen. Erst durch die Entwicklung der Jagd und dem Ackerbau verfügte der Mensch über eine eiweißreiche, nahrhafte Nahrung, die ihm Nährstoffe bot, die unter anderem auch die Entwicklung seines Gehirns förderten. Gleichzeitig konnte er durch die Nutzung des Feuers die Tage praktisch künstlich verlängern. Und dadurch hatte er Zeit, um nach der Jagd oder der Feldarbeit zu denken. Über die Zeit bildete sich aus der Kombination von Erfahrung und der Reflexion über das Erlebte stetig mehr Wissen. Dies führte letztlich zu einer Weiterentwicklung des Verstandes und der Lebensweise. Im Laufe der Jahrtausende entwickelten sich die Zivilisationen weiter und der Überlebensinstinkt wurde allmählich in den Hintergrund gedrängt. Zum einen war Nahrung mehr oder weniger verfügbar und zum anderen wurden die Gefahren der Natur durch die Form der Besiedlung eingedämmt. Dadurch verschob sich der Fokus von reinem Überleben mehr und mehr hin zu Wohlstand und Genuss. In seiner Frühform lebte der Mensch jedoch in einem sehr einfachen Zustand, dem Wechsel aus Kampf oder Jagd und Regeneration. Interessant ist hierbei, dass diese Urform des Daseins sehr der Lebensform deiner Zellen gleicht, denn sie besitzen ebenfalls zwei ähnliche Zustände, den regenerativen Zustand und den defensiven Zustand. Betrachten wir diese Zustände genauer. Regenerativer Zustand. Dies ist der natürliche Zustand deiner Zellen. In diesem Zustand führen deine Zellen die elektromagnetischen und biochemischen Prozesse aus, auf die sie spezialisiert sind. Das bedeutet, deine Zellen befinden sich in ihrem optimalen Zustand, führen dabei alle Funktionen ohne Störung aus und regenerieren bzw. reparieren deinen Körper. Defensiver Zustand. Der defensive Zustand ist dein Überlebensinstinkt, ein Urinstinkt, den dir die Natur gegeben hat. Alles in der Natur strebt nach Leben bzw. Überleben. Das gilt auch für deine Zellen und der defensive Zustand ist wiederum ihr Überlebensinstinkt. Wenn deine Zellen in diesem Zustand sind, stellen sie ihren regenerativen Zustand ein, da sie sich ausschließlich dem Überleben, das heißt Kampf und Verteidigung, widmen. Alle Prozesse werden dann zu diesem Zweck ausgerichtet. Dieses Urprogramm stammt aus der Frühform des Lebens. Bereits die ersten einzelligen Lebensformen strebten nach Überleben, ansonsten hätte sich vermutlich kein Leben entwickeln können. Irgendwann erkannten diese einzelligen Lebensformen, dass sie ihre Überlebenschancen in einem Zellverbund, das heißt in mehrzelligen Lebensformen, erhöhen würden. Dadurch bildeten sich die ersten weiterentwickelten Lebensformen aus mehreren Zellen und am Ende dieses Entwicklungsprozesses stehst du. Was du als Mensch auf geistiger Ebene als Überlebensinstinkt wahrnimmst, ist auf Zellebene der Überlebensinstinkt deiner Zellen, der defensive Zustand. Der Grund, warum sich der Überlebensinstinkt der Zelle auf den Menschen übertragen hat, ist einerseits, dass die Zellen diesen Überlebensmechanismus besitzen. Du bist genau genommen nichts anderes als ein Verbund von Milliarden von Zellen, die alle überleben wollen. Andererseits hat der Mensch diesen Urinstinkt irgendwann mal intellektualisiert, indem er zu der Erkenntnis kam, dass es keinen Sinn ergibt, am Lagerfeuer zu sitzen und die zuvor erlegte Nahrung zu verdauen, das heißt im regenerativen Zustand zu bleiben, wenn er von einem 5-Tonnen-Mammut angegriffen wird. Es wäre einfach sinnlos, den Prozess der Regeneration fortzuführen, wenn man in 5 Sekunden tot ist. Um in solchen Situationen das Überleben bzw. die Überlebenschancen zu erhöhen, werden alle verfügbaren Reserven mobilisiert, indem der defensive Zustand aktiviert wird. Das bedeutet, alle gespeicherte Energie des Zellverbunds wird nur zu dem Zweck eines Kampfes zur Verfügung gestellt. Denn das nackte Überleben steht jetzt im Vordergrund. Dabei kann Kampf auch Flucht oder Verteidigung bedeuten. Bei einer Bedrohung durch einen Mammut käme es vermutlich zu einer Flucht. Bei einem Angriff durch ein wesentlich ungefährlicheres Tier oder einen Menschen könnte es anstelle einer Flucht auch zu einem Kampf oder zu einer Form der Verteidigung kommen. In allen Fällen ist es jedoch ein Kampf um das Leben. Prinzipiell wird der defensive Zustand daher immer dann aktiviert, wenn du eine potenziell lebensbedrohliche Situation wahrnimmst. Du kannst diesen Schutzmechanismus auch als Schutz vor inneren und äußeren Gefahren betrachten. Der Schutzmechanismus vor inneren Gefahren ist dein Immunsystem, beziehungsweise die Funktion deiner Zellen bei der Regeneration deines Körpers und beim Abbau von inneren Gefahren, wie zum Beispiel Viren, Bakterien oder Giften. Der Schutzmechanismus vor äußeren Gefahren ist dein Körper als Ganzes, der es dir aufgrund seiner Anatomie praktisch erlaubt zu kämpfen, zu flüchten oder sich zu verteidigen, um sich und dich zu retten. Für deinen Körper bzw. für deine Wahrnehmung ist es egal, von was du angegriffen wirst oder ob eine Naturgefahr besteht. Gefährliche Situationen bedeuten potenzielle Lebensgefahr und das erzeugt Angst. Ebenso ist es egal, ob du das Gift einer Riesenspinne oder das einer giftigen Bäre in deinem Blut hast. Beides bedeutet Lebensgefahr. Gefahr ist Gefahr und Angst ist Angst, egal was der Auslöser sein mag. Angst wird jedoch immer zu einem Abfall deiner Energie führen. Und um in solchen Situationen die Überlebenschance zu maximieren, besitzt du bzw. deine Zellen den defensiven Zustand. Dieser ermöglicht es dir, bei einer Wahrnehmung, die zu niedriger Energie führt oder bei der ein Energieverlust droht, Tod ist ja letztlich auch nur ein Energieverlust, dennoch Energie für einen Überlebenskampf zur Verfügung zu haben. Allerdings gilt es zu beachten, diese Energiereserven sind natürlich begrenzt. Viel entscheidender als die Funktion des defensiven Zustands ist die Tatsache, dass deine Zellen nicht im regenerativen Zustand sein können, wenn du dich im defensiven Zustand befindest. Auch in diesem Zusammenhang gilt das erste Gesetz der Energie. Regenerativ und defensiv können nicht koexistieren. Selbst wenn du vermutlich noch nie an einem Lagerfeuer von einem 5-Tonnen-Mammut angegriffen wurdest, konntest du deinen defensiven Zustand mit Sicherheit dennoch schon mal in der ein oder anderen Form erleben, als du in eine Situation geraten bist, die potenziell gefährlich bzw. lebensgefährlich war. Sicherlich kennst du solche Momente. Ein beinahe Unfall, die berühmte Schrecksekunde oder eine sonstige potenziell bedrohliche bzw. lebensgefährliche Situation. Der Ablauf ist stets gleich. Du kommst überraschend in eine Art Notsituation und reagierst entsprechend darauf. Das heißt, deine Zellen, dein gesamter Körper gehen sofort automatisch in den defensiven Zustand. Du handelst instinktiv, indem du flüchtest, kämpfst oder dich verteidigst. Flucht kann bedeuten, dass du in irgendeiner Weise ausweichst oder erschreckst. Kampf kann bedeuten, dass du dich festhältst oder etwas festhältst. Und Verteidigung kann bedeuten, dass du dich in gewisser Weise wehrst. Interessant ist, was passiert, wenn diese Situation vorbei ist. Du fühlst dich erschöpft. Je dramatischer oder bedrohlicher die Situation, desto erschöpfter bist du. Das ist der Zustand, den wir auch als Schock kennen. Dir wurde gerade deine gesamte Energie entzogen und dein Körper braucht einen Augenblick, um sich wieder zu stabilisieren. Sobald du erkennst, dass die Gefahr vorbei ist, können deine Zellen wieder in ihren normalen regenerativen Zustand zurückkehren. Erst dann bist du auch wieder in der Lage, Energie aufzubauen. Entscheidend ist Folgendes. Im Laufe der Jahrtausende haben wir ja einen Lebensstil entwickelt, in dem Lebensgefahr durch einen Mammutangriff nicht mehr allzu häufig vorkommt. Im Allgemeinen sind solche Gefahren den Bedrohungen unserer modernen zivilisierten Welt, wie zum Beispiel Unfällen, Verbrechen oder Krankheiten, gewichen. Daher wäre es ja logisch anzunehmen, dass sich der defensive Zustand unserer Zellen nur in solchen Momenten akuter Bedrohung einschaltet. Leider ist das ein Irrtum. Früher bestand Lebensgefahr, wenn uns ein Mammut angriff oder uns eine Naturgefahr bedrohte. Aber wie sieht es denn heute aus? Wann besteht heute denn noch akute Lebensgefahr? Die Antwort lautet: fast immer und überall. Wie kann das sein? Ganz einfach. Wir Menschen haben es fertiggebracht, Mammuts mit banalen Dingen zu ersetzen. Überlege doch mal, wann ein Mensch in der modern zivilisierten Welt, außer bei einem drohenden Unfall oder Verbrechen, sonst noch Angst um sein Leben bekommen könnte. Fangen wir doch mal mit unserer Arbeitswelt an. Deine Arbeit ist das, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst. Ohne sie besteht akute Gefahr, denn du wärst nicht mehr in der Lage, dein Leben zu bestreiten. Darum ist deine Arbeit im Zweifel für dich lebenswichtig. Was bedeutet das genau? Da sich dein Leben praktisch um deine Arbeit dreht, beziehungsweise vom Geld abhängt, das du durch sie verdienst, besitzt du automatisch auch die Angst, deine Arbeit zu verlieren. Diese Angst spürst du eventuell nicht sehr intensiv, sie ist aber da. Selbst wenn sie noch so minimal ist, wird sie deine Energie beeinflussen. Auch wenn du behauptest, du hättest keine Angst davor, deine Arbeit zu verlieren, wird diese Angst jedoch spätestens dann auftauchen, wenn du eine Wahrnehmung machst, die in irgendeiner Weise eine Gefährdung deiner Arbeit signalisiert. Wenn du genug Geld besitzt und abgesichert bist, wird sich dieselbe Angst spätestens dann einschleichen, wenn du eine Wahrnehmung machst, die eine Gefährdung deines Vermögens signalisiert. Egal wie, das Problem ist immer, dass Angst dich in den defensiven Zustand versetzt. Das Dramatische dabei ist, es geschieht meistens so subtil, dass du es nicht wahrnimmst. Denke nochmal zurück an den Smiley-Test. In diesem Fall müsstest du aufgrund des sich einschaltenden defensiven Zustands über deine Reserven verfügen können und daher mehr Energie zur Verfügung haben. Wie kann es sein, dass du keinerlei Kraft besitzt? Du machst zwar eine negative Wahrnehmung, die sofort zu einem Energieabfall führt, allerdings nimmst du in diesem Moment keine unmittelbare Lebensbedrohung wahr und darin liegt der Unterschied. Der defensive Zustand ist zwar aktiv, da du jedoch keine Lebensgefahr wahrnimmst, kommt es zu einer anderen Reaktion als Kampf, Flucht oder Verteidigung. Dein Schutzmechanismus ist irritiert und die gespeicherte Energie wird in etwas anderes umgewandelt, da du sie ja jetzt praktisch nicht nutzt. Es kommt zu Stress. Und Stress ist immer Angst und somit eine Schwächung. Dein Urprogramm interpretiert die Situation als Bedrohung und der defensive Zustand deiner Zellen wird ausgelöst. Da jedoch jegliche Wahrnehmung einer direkten körperlichen Bedrohung fehlt und du nicht kämpfst oder flüchtest, entsteht Stress. Die Energie muss transformiert werden, gemäß dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Die körperliche Bedrohung ist in unserer heutigen Welt mit all ihren komplexen Zusammenhängen einer geistigen Bedrohung gewichen. Der defensive Zustand ist jedoch auf das Überleben einer körperlichen Bedrohung ausgelegt. Was das bedeutet und wie schnell und unbemerkt der defensive Zustand aktiviert werden kann, zeigt dir folgender Gedanke. Stell dir vor, du erhältst eine Information, die eine Gefährdung deiner Arbeit oder den Verlust deines Vermögens beinhaltet und beobachte dein Energieniveau. Mit solch einer Information wird dein Unterbewusstsein automatisch und unterbewusst eine lebensbedrohliche Gefahr verbinden. Du wirst es bewusst kaum merken, denn der Prozess läuft unterbewusst und automatisch ab. Daher nimmst du keine offensichtliche oder unmittelbare Bedrohung deines Lebens wahr. Was du jedoch spüren wirst, ist, dass solch eine Information bei dir Stress erzeugt. Dadurch kannst du die Funktion des defensiven Zustands gut nachvollziehen, denn ich bin mir sicher, du hast in deinem Leben bereits eine oder andere Information erhalten, die bei dir sofort Stress erzeugt hat. Und das gilt natürlich für jegliche negative Information oder Botschaft. Denke jetzt nochmal zurück an den ersten Teil. Dein Denken läuft automatisch auf Basis deiner Glaubenssätze ab. Und du nimmst einen Glaubenssatz automatisch an, wenn dieser zu deinen bestehenden Glaubenssätzen passt bzw. sich kombinieren lässt. Nichts anderes passiert hier. Betrachte ein paar Beispiele. Eine Botschaft, die eine Gefährdung deines Arbeitsplatzes andeutet, könnte zum Beispiel die Nachricht sein, dass es in deiner Branche zu Arbeitsplatzkürzungen kommt. Diese Information ist ein Glaubenssatz. Dein Arbeitsplatz könnte von einer eventuellen Kürzung betroffen sein. Diesen Glaubenssatz nimmst du unterbewusst auf, denn er passt zu deinem bestehenden, auf Logik basierenden Glaubenssatz, dass Arbeitsplatzkürzungen in deiner Branche im Zweifelsfall auch dich treffen könnten. Die Glaubenssätze sind ja fast identisch. Diese Wahrnehmung interpretiert dein Unterbewusstsein als Bedrohung, denn der Verlust deiner Einnahmequelle bedeutet in unserer Gesellschaft eine Form der Lebensgefahr, beziehungsweise stellt einen potenziellen Angriff dar. Allerdings ist es ein Angriff ohne direkte körperliche Bedrohung. Die dabei erlebten Gefühle werden ganz ähnlich wie bei dem Angriff durch einen 5-Tonnen-Mammut sein, wenn auch nicht so intensiv, da keine körperliche Bedrohung und daher keine unmittelbare Notwendigkeit für eine Flucht, einen Kampf oder eine Verteidigung besteht. Aber Angst ist Angst. Daher spielt es keine Rolle, wie groß die Angst ist. Wo sie besteht, kann nichts anderes bestehen. Dasselbe gilt für eine Wahrnehmung oder Information, die den Verlust deines Vermögens andeutet. Auch in diesem Fall greift derselbe Mechanismus, denn der Verlust deines Vermögens gefährdet deine Überlebensfähigkeit. Auch für deine Gesundheit gilt dasselbe. Eine Botschaft oder Information, die den Verlust deiner Gesundheit andeutet, wird den defensiven Zustand ebenfalls auslösen, denn logischerweise ist deine Gesundheit die Grundlage deiner Überlebensfähigkeit. In der heutigen Welt wirkt unsere Umgebung permanent mit sehr subtilen Botschaften auf uns ein. Problematisch dabei ist, dass diese Botschaften häufig bedrohliche Verlustgefahr-Glaubenssätze enthalten, die wir unterbewusst, unbewusst wahrnehmen und unterbewusst, unbewusst als Angriff interpretieren. Das führt dazu, dass die Menschen tatsächlich fast schon dauerhaft im Zustand der Angst sind, was sich wiederum durch Stress ausdrückt. Warum denn dauerhaft? Weil es nicht erst zu einer bewussten Wahrnehmung einer Bedrohung kommen muss. Zum einen entsteht die Angst automatisch unterbewusst, zum anderen wird sie zusätzlich durch die unterbewusst wahrgenommene Information erzeugt. Wenn du zum Beispiel eine neue Arbeit annimmst, entsteht unterbewusst die Angst, sie wieder zu verlieren. Und subtile Verlustgefahrwahrnehmungen verstärken sie. Wenn du ein Vermögen anhäufst, entsteht damit unterbewusst die Angst, es wieder zu verlieren. Und subtile Verlustgefahrwahrnehmungen verstärken sie. Wenn du gesund bist, hast du dennoch unterbewusst Angst, deine Gesundheit zu verlieren. Und subtile Verlustgefahrwahrnehmungen verstärken sie. Kennst du das Gefühl, wenn du dir etwas besonders Wertvolles kaufst? Dies könnte ein schönes neues Auto oder eine teure Uhr sein. Automatisch hast du Angst davor, das Auto könnte einen Kratzer abbekommen oder die Uhr könnte verloren gehen. Wenn du der Meinung bist, dass du dir mit dem Kauf schöner Dinge etwas Gutes tust, kaufst du dir allerdings damit unter Umständen auch Angst ein, ohne es zu merken. Dies gilt natürlich nur, wenn du nicht um diese Zusammenhänge weißt und daher nicht merkst, wie sich die Angst einschleicht. Wenn man etwas erhält, hat man leider auch häufig die Angst, es wieder zu verlieren. Und das gilt nicht nur für die Dinge, die man sich kauft. Es gilt natürlich auch für deine Gesundheit, für deinen Partner und für das Glück an sich. Diese automatisch entstehende Angst wird dann durch die vielen subtilen Botschaften, die einen möglichen Verlust von Arbeit, Besitz, Gesundheit oder Menschen suggerieren, verstärkt. Und all dies geschieht unterbewusst. Als Folge haben wir dann oft eine unterbewusste Angst davor, eine Wahrnehmung zu machen, die Angst auslösen könnte. Das ist die berühmte Angst vor der Angst. Wie subtil diese Angst sich einschleicht, zeigen dir folgende Beispiele. Denke zum Beispiel an den Gang zum Briefkasten. Hier lauert die unterbewusste Angst, einen unangenehmen Brief zu erhalten. Beim Durchsehen der Post könnte die Angst durch eine einfache Rechnung hervorgerufen werden, weil du dir eventuell Sorgen machst, ob du sie zahlen kannst oder ob du sie auch zukünftig zahlen kannst. Wenn du in einer Fernsehsendung siehst, dass die Mieten erhöht werden, wird das die unterbewusste Angst auslösen, dass du auch davon betroffen sein könntest und vielleicht irgendwann deine Miete nicht mehr zahlen kannst. Wenn unerwartete Kosten auftreten, zum Beispiel im Fall einer Krankheit, für die Reparatur deines Autos oder weil deine Waschmaschine pünktlich nach Ablauf der Garantiezeit ihren Geist aufgegeben hat, könnte dadurch Angst auftauchen, die Angst, all das bezahlen zu können. Wenn du in der Zeitung liest, dass wieder irgendein Virus im Umlauf ist, dass man festgestellt hat, dass Antibiotika ihre Wirksamkeit verlieren oder dass diese und jene Modekrankheit sich immer mehr ausweiten, wird all dies Angst erzeugen. Die unterbewusste Angst, dass es dich auch treffen könnte. Wenn du die permanent auftretenden Botschaften über die allgegenwärtige Gefahr des Terrorismus wahrnimmst, wird das Angst auslösen. Der Terror kann überall zuschlagen und du bist nirgendwo mehr sicher. Erinnere dich an die Feststellung, dass wir Menschen oft in der Zukunft oder in der Vergangenheit denken und zudem häufig davon ausgehen, dass eher etwas Negatives als etwas Positives geschehen wird. Es ist logisch, dass diese Art zu denken Angst erzeugt. Denken in der Zukunft oder Vergangenheit erzeugt immer Angst. Geht man zudem davon aus, dass eher etwas Negatives als etwas Positives geschehen wird, bedeutet es, Öl ins Feuer zu gießen. Wenn dann in diesem Zustand noch die vielen subtilen Botschaften deiner Umwelt auf dich einprasseln, ist das so, als würdest du Benzin hinterherkippen. Wen wundert es denn dann, dass Angst ein dominierender und allgegenwärtiger Faktor in unserem Leben ist? Es wird jedoch noch viel subtiler. Eine Studie hat ergeben, dass wenn man sich morgens im Büro an den Computer setzt und diesen einschaltet, dies unterbewusst bereits als lebensbedrohliche Situation wahrgenommen wird. Wie kann das sein? Jeder von uns kennt die Situation, in der man etwas sehr Wichtiges an einem Computer gemacht hat und plötzlich war alles weg. Es kam zu einem Absturz oder das Speichern wurde vergessen und die Arbeit war ganz einfach weg. Sollte dir so etwas bei deiner Arbeit passieren, könnte dich das unter Umständen deinen Arbeitsplatz kosten. Daher wird diese Situation von deinem Unterbewusstsein als lebensbedrohlich interpretiert. Denn die Gefahr, dass das nochmal passiert, droht jedes Mal, wenn du dich an einen Computer setzt. Denke zurück an den ersten Teil und die Angst vor dem Autofahren nach einem schweren Unfall. Das Prinzip ist dasselbe. Denke mal an dein Handy. Wenn es mal kurz weg ist, bekommst du unter Umständen bereits eine leichte Form der Panik. Selbst wenn es direkt neben dir liegt, hast du unterbewusst Angst davor, eventuell etwas zu verpassen, wenn du mal keinen Empfang hast oder dein Akku leer ist. Daher schauen so viele Menschen permanent auf ihr Handy, da sie Angst haben, etwas zu verpassen. Diese Beispiele zeigen dir, wie subtil die Prozesse ablaufen und weshalb du sie vielleicht nicht immer bemerkst. Allerdings befindest du dich eventuell häufig im unterbewussten Zustand der Lebensgefahr. Das heißt, du befindest dich auf Zellebene im defensiven Zustand. Als Folge können sich deine Zellen nicht in ihrem regenerativen Zustand befinden. In diesem Fall lebst du auf Reserve bzw. auf der Mobilisierung von allem, was gespeichert ist, und das bedeutet Stress. Du lebst im Überlebensmodus. Das Problem dabei ist nicht nur die Angst an sich, die dich all deiner Energie beraubt, sondern die Tatsache, dass Stress extrem schädliche biochemische Prozesse in deinem Körper auslöst bzw. ermöglicht. Wenn du nicht im regenerativen Zustand bist, kann dein Körper schädliche Toxine, also Gifte, nicht abbauen und Nährstoffe nicht richtig verarbeiten. Diese Prozesse werden dann stark eingeschränkt, wenn nicht sogar eingestellt. Und jetzt bedenke Folgendes. Zwei der Hauptursachen für Zellsterben sind Mangel und Vergiftung. Sogar innerhalb der konventionellen Medizin ist Stress mittlerweile als einer der führenden Krankheitsverursacher anerkannt. Tatsächlich gilt Stress weltweit als Krankmacher Nummer 1. Wenn du glaubst, all diese Probleme und Gefahren beziehen sich nur auf deine Arbeit, dein Geld, deine Gesundheit und in deiner Freizeit kannst du ja regenerieren, solltest du diesen Bereich deines Lebens etwas genauer betrachten. Denn auch in diesem Lebensbereich machst du permanent Wahrnehmung, die dich unterbewusst in den defensiven Zustand versetzen. Ein paar Beispiele. Besitzt du den neuesten Sportwagen oder SUV? Lebst du in einer Designerwohnung? Besitzt du Eigentum? Trägst du die aktuelle Mode? Verkehrst du in den angesagten Restaurants? Besitzt du einen tollen Körper? Hast du einen attraktiven Partner? Bist du selbst attraktiv und erfolgreich? Solche Fragen bekommst du permanent unterbewusst gestellt, wenn du dich unserer modernen Medienlandschaft aussetzt. Das Problem dabei ist, dass sogar solche Wahrnehmungen, selbst wenn du sie nicht bewusst wahrnimmst, dich in den defensiven Zustand versetzen. Sie suggerieren dir, dass wenn es nicht so ist, du irgendetwas falsch gemacht hast, beziehungsweise mit dir etwas nicht stimmt. Du hast es nicht geschafft und somit stellt sich die Frage, ob du in dieser Gesellschaft überlebensfähig bist. Dir wird suggeriert, dass du anders bist und anders sein wird in unserer Gesellschaft oft als Schwäche interpretiert. Hier kommt dein Überlebensinstinkt wieder ins Spiel. Nur die Stärksten werden überleben. Dieser Teil deines Überlebensinstinkts basiert darauf, dass zu Frühzeiten des Menschen eine Gruppe immer nur so stark war wie ihr schwächstes Mitglied. Das Überleben einer Gruppe mit schwachen Mitgliedern war geringer als das einer Gruppe mit starken Mitgliedern. Was glaubst du denn, warum die Menschen, allen voran Männer als Verteidiger der Gruppe, so viel Energie in die Präsentation ihrer Stärke, Macht oder Besitztümer investieren? Es ist die zeitgemäße Interpretation ihres Überlebensinstinkts. Warum müssen sich Männer bei jeder Gelegenheit prügeln, ein Rennen fahren oder sich beweisen, wer der Stärkste ist? Weil sie Angst haben, zu den Schwachen gezählt zu werden. Bei Frauen kann man dieses Phänomen deutlich seltener beobachten, denn sie gelten auch nicht als die Beschützer der Gruppe. In diesem Fall wird Angst nicht über die Demonstration von Stärke ausgedrückt, sondern über Manipulation, Kontrolle oder Demonstration von Wohlstand. Auch das ist eine zeitgemäße Interpretation des Überlebensinstinkts. Als die Männer zu Urzeiten bei der Jagd waren, mussten die Frauen die Gruppe zusammenhalten und verteidigen. Dies gelang durch Geschick, List und die Demonstration von Wohlstand, denn Wohlstand signalisierte einen starken Mann. Dein Überlebensinstinkt soll dich zwar schützen, allerdings sorgt er in der heutigen Welt oft dafür, dass du dich im defensiven Zustand befindest, da du Angst davor hast, nicht überlebensfähig zu sein, beziehungsweise zu den schwachen Mitgliedern der Gesellschaft, das heißt der Gruppe, zu zählen. Wenn du diese Tatsachen praktisch nachvollziehen möchtest, gehe doch mal auf die Straße und beobachte die Menschen. Eigentlich fehlt es ihnen an nichts, dennoch sind viele im Stress und verhalten sich genauso, als wäre ein 5-Tonnen-Mammut hinter ihnen her. Selbst dort, wo die Menschen eigentlich entspannt und zufrieden sein müssten, kannst du beobachten, wie sie sich gegenseitig beweisen müssen, wer der Stärkste ist. Da sie dadurch permanent unter Stress stehen, weil sie instinktiv glauben, angegriffen zu werden, gehen sie bei jeder Kleinigkeit sofort in die Luft. Geh mal in einen Supermarkt, einem Ort, an dem ein Überfluss besteht, den sich viele Menschen auf der Erde kaum vorstellen können. Und schaue dir die Reaktionen an, wenn die Schlange an der Kasse länger als 5 Kunden wird. Probiere mal zur Hauptverkehrszeit das Reißverschlussverfahren aus oder versuche, auf einer belebten Straße aus einer Einfahrt zu kommen. Du wirst schnell merken, wie aggressiv und gestresst die Menschen sind. Da sie sich permanent gegenseitig zeigen müssen, wer der Stärkste ist und wer die Kontrolle hat. Das tun sie jedoch nur, weil sie Angst davor haben, zu den Schwachen zu gehören. Frage doch mal einen Postbeamten am Schalter, warum alles so lange dauert. Im Zweifelsfall wird die Reaktion dieselbe sein, wie wenn du jemanden ansprichst, der gerade von einem 5-Tonnen-Mammut angegriffen wird. Wie sollte es auch anders sein, wenn man sich permanent im defensiven Zustand befindet? Die Menschen laufen oftmals auf Reserve, sind nahezu permanent im Stress und Stress bedeutet Angst. Genau genommen Todesangst. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern, allerdings kann man beobachten, dass dieses Verhalten eher zur Regel gehört als zur Ausnahme. Die Menschen befinden sich durch die mentale Last von Arbeits-, Privat- und Gesellschaftsleben am Rande der mentalen Überlastung. Hinzu kommt noch etwas. Bisher lebten wir Menschen Jahrtausende in einer analogen Welt. Jetzt ist die Welt digital und wir müssen erst noch lernen, mit der Informationsflut des digitalen Zeitalters klarzukommen. Dabei sind wir noch nicht einmal mit der Informationsflut des analogen Zeitalters klargekommen. Daher wird sich dieser Zustand der Angst durch das digitale Zeitalter noch weiter verschärfen. Dramatisiert wird die Situation, da wir kaum noch eine mentale Regeneration haben. Wir sind ständig mit etwas beschäftigt und werden laufend medial mit Informationen bombardiert. Das ist ein Problem für unseren Verstand und diese Überlastung treibt viele Menschen in einen stillen mentalen Zusammenbruch. Zu dieser mentalen Überlastung kommt noch die körperliche Überlastung hinzu, da sich unsere Körper fast permanent im defensiven Zustand befinden und wir daher nicht im regenerativen Zustand sind. Das hat zur Folge, dass wir uns nicht nur mental, sondern auch körperlich zielstrebig auf den Kollaps zubewegen. Und dabei ist die Tatsache, dass wir mit unseren Körpern oft alles andere als vorsorglich umgehen, noch nicht eingerechnet. Stell dir Folgendes vor, um das Ganze noch etwas plastischer zu machen. Du liegst wieder auf deiner Liege und genießt die Sonne. Plötzlich sitzt die Riesenspinne neben dir und du gehst sofort in den defensiven Zustand. Würde sie von alleine wieder runterkrabbeln, wäre die Gefahr gebannt. Dann könntest du dich wieder entspannen und in den regenerativen Zustand zurückwechseln. Es käme zu einer Art Erlösung. Allerdings ist es in den eben betrachteten Zusammenhang so, dass diese Erlösung nicht eintritt, da die Spinne dauerhaft sitzen bleibt und du nichts dagegen unternehmen kannst. Du kommst aus der Schrecksekunde nicht raus. Selbst wenn die Spinne verschwinden würde, würde das nichts ändern, wenn du dich anschließend wieder zurücklegen würdest, um über die Zukunft deiner Arbeit, deiner Finanzen oder Beziehungen nachzudenken. Du würdest so oder so nicht in deinen natürlichen regenerativen Zustand kommen. Jetzt könntest du entgegnen, dass du regenerierst, wenn du schläfst. Doch da bestehen auch einige Probleme, denn wir nutzen diese wichtige Phase der Regeneration oftmals nicht. Entweder schlafen wir zu wenig oder wir kommen nicht in die regenerativen Schlafphasen. Schlafmangel bzw. Schlafstörung sind heute ein sehr weit verbreitetes Phänomen und zumindest aus meiner praktischen Erfahrung heraus gibt es hierfür meistens eine Ursache: Denken. Wir Menschen sind derart mit Denken beschäftigt, dass wir nicht zur Ruhe kommen, da sich unser Denken meistens mit Problemen und Sorgen in der Zukunft oder Vergangenheit beschäftigt, versuchen wir praktisch im defensiven Zustand einzuschlafen. Dabei sollte es einleuchten, dass du keinen erholsamen oder regenerativen Schlaf finden kannst, wenn du dich in diesem Zustand, das heißt im Zustand von Stress und Angst befindest. Wenn dir jemand das nächste Mal von seinen Einschlafproblemen erzählt, frage doch mal, worüber dieser Mensch nachdenkt. Vermutlich wirst du feststellen, dass tatsächlich über Probleme oder Sorgen nachgedacht wird. Fragst du weiter nach dem Inhalt der Gedanken, wirst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen, dass über non-reale Ereignisse in der Vergangenheit oder Zukunft nachgedacht wird. Wir sind häufig damit beschäftigt, so sehr über die Vergangenheit und die Zukunft unseres Lebens nachzudenken, dass wir nicht zur Ruhe kommen. Das erzeugt Angst und löst wiederum den defensiven Zustand aus, der wiederum Stress auslöst. Wen wundert es dann noch, dass man in diesem Zustand keinen erholsamen Schlaf finden kann? Für einen erholsamen und regenerativen Schlaf bedarf es einer Vorbereitung. Komischerweise sind wir Menschen bei der Vorbereitung so vieler Dinge oder Aktivitäten extrem gewissenhaft. Wenn es um den Schlaf geht, sind wir jedoch sehr nachlässig. Das ist auch kein Wunder, wenn wir nicht um die grundlegenden Zusammenhänge und Folgen unseres Denkens wissen. Wenn du einen wirklich erholsamen Schlaf willst, ist es wichtig, dass du dich mit deinen Gedanken zunächst ausschließlich im Jetzt befindest. Das bedeutet, du fokussierst nur auf dein Bett und das, was du gerade darin machst. Du bist im Jetzt und darum kann keine Angst wegen des Denkens in Vergangenheit und Zukunft entstehen. Du gelangst nicht in die Angst, weil du dir Sorgen über etwas machst, sondern du bleibst im Hier und Jetzt und denkst über einen erholsamen Schlaf nach. Du bist in der Liebe und freust dich darüber, dass du so ein schönes, gemütliches Bett hast und dass du jetzt friedlich und glücklich einschlafen wirst. Probier es doch mal aus. Wie bei allem, was du tust, gilt auch in diesem Fall: Fokussiere auf das, was du willst. Bleibe im Hier und Jetzt und denke in Liebe über deine Wahrnehmung, damit du glücklich bist. Tue die Dinge des Tuns wegen, weil sie dich glücklich machen und nicht, weil du damit etwas erreichen willst. Denke nicht darüber nach, dass du endlich einschlafen musst, weil du ansonsten am nächsten Tag müde sein wirst. Das würde nur Angst und Stress erzeugen. Wenn du etwas erreichen willst, trennst du dich nur wieder von dem, was du eigentlich erreichen willst. Denke logisch. Nur so wirst du, also dein Verstand und dein Körper, in den regenerativen Zustand gelangen. Das ist für einen erholsamen Schlaf quasi die Grundvoraussetzung. Bedenke Folgendes. Es gab noch nie eine Zeit, in der es mehr Wohlstand, Bequemlichkeit, Wissen und hilfreiche Technik gab wie heute. Dennoch gab es noch nie eine Zeit, in der so viele Menschen unter psychischen und psychosomatischen Krankheiten gelitten haben. Jetzt frage dich nach all dem, was du bis hierhin gehört hast, wundert dich das auch nur im geringsten? Weder dein Körper noch dein Verstand können Angst und Stress dauerhaft aushalten. Dabei ist es eigentlich einfach, all dem zu entgehen, wenn du logisch denkst und dir ein wenig Wissen über deinen Verstand und deinen Körper aneignest. In unserem Glauben, alles zu wissen, benutzen wir etwas, von dem wir nicht genau wissen, wie es funktioniert. Dann wundern wir uns, wenn es zu Störungen kommt. Genau genommen benutzen die meisten von uns etwas, über dessen Funktionen wir weniger wissen als über die Funktion unseres Smartphones. Das ist mit gesundem Menschenverstand nicht zu erklären. Wir machen uns leider selten die Mühe herauszufinden, wie unser Denken tatsächlich funktioniert und welche Folgen es hat. Das liegt daran, dass wir dieser Eigenschaft keine besondere Wichtigkeit oder Wirkung zuschreiben. Das liegt wiederum an einer fehlenden Gebrauchsanweisung. Jetzt hast du aber eine Gebrauchsanweisung, die dir erklärt, wie du die eben beschriebenen Gefahren vermeiden kannst und wie du auf einfache, logische, natürliche und nachvollziehbare Art und Weise die Kontrolle über dein Denken und deine Zustände zurückgewinnen kannst. Alles, was du bis jetzt gehört hast, basiert auf Logik, gesundem Menschenverstand sowie nachvollziehbaren und zweifelsfrei erwiesenen Tatsachen. Es gibt keinen Raum für Vermutungen, Glauben, Wünschen oder Hoffen. Alles basiert auf einer binären Logik. 1 oder 0, ja oder nein, glücklich oder unglücklich, Liebe oder Angst, Anwesenheit oder Abwesenheit. Es liegt allein an dir, dich für einen dieser Zustände zu entscheiden. Die Natur hat dir dafür alle notwendigen Fähigkeiten gegeben. Durch den Masterminds-Code hast du jetzt gelernt, wie du deine natürlichen Fähigkeiten einsetzen solltest, wenn du den Zustand des Glücklichseins dauerhaft erleben möchtest. Du musst nur zu deinem natürlichen, wahren Ich zurückkehren. Was dir anhand der einfachen, logischen und sofort in der Praxis umsetzbaren Gebrauchsanweisung, die du ja jetzt hast, gelingen wird. Wenn du dich auf diese Reise zu deinem wahren Ich begibst, ist es wie bei jeder Reise sehr hilfreich, eine Art Indikator zu besitzen, der dich wissen lässt, wo du dich gerade befindest und wohin du dich bewegst. Da die Natur sehr effizient ist, hat sie dich natürlich mit solch einem Indikator ausgestattet. Dieser leitet dich stets zuverlässig und der nächste Code wird dir zeigen, wie du ihn aktivieren kannst.